Der Dragonbox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu Retro und technischen Gadgets. Mit Sven und Michael.
Hallo zur vierten Ausgabe vom Dragonbox Talk. Und ja, heute unterhalten wir uns, nachdem wir uns letztes Mal über neue Spiele für die Systeme unterhalten haben, unterhalten wir uns heute mal über neue Hardware von klassischen Systemen.
Wobei Hardware jetzt, würde ich sogar schon spezifizieren, Klonkonsolen, weil sonst könntest ja Controller und alles Mögliche mit dazu nehmen. Das wäre aber so ein weites Spektrum, stimmt, da hätten wir dann drei Stunden gefüllt.
Das stimmt. Und Controller hatten wir ja schon als Thema.
Richtig, genau.
Genau. Also gut, eher so um die Konsolensysteme.
Genau, also quasi, wie kriege ich die alten Spiele, wenn ich sie noch habe, zum Laufen, wenn ich wirklich keinerlei Hardware mehr dazu habe.
Richtig, genau, weil es ist ja nur mal, ne, nicht jeder hat heutzutage die, sagen wir mal, die platztechnischen oder auch finanziell technischen Möglichkeiten, sich eine Sammlung zu beschaffen, sei es von Spielen her, wie halt auch von der Hardware her, die ja auch zum Beispiel auch gepflegt werden muss. Zum Teil.
Ne? Ja, Kondensatorentausch ist heutzutage eigentlich schon gang und gäbe bei der alten Hardware, das stimmt. Wer das nicht machen will.
Und da würde es bei mir schon aussetzen. Also einfachste Sachen kriege ich hin, aber beim richtigen Kondensatorentausch mit Löten. Also ich habe mal vor Jahren, habe ich mir gedacht, ach weißt du was, komm hier, C64-Kabel, neues Monitorkabel. Ach, guck mal, da gibt es eine Anleitung. Lötest du dir das mal? Und nach 3 Stunden, also ich habe es fertig gekriegt. Es sah sehr komisch aus.
Hat es funktioniert?
Nicht so richtig. Und dann habe ich mir bei eBay für 12 Euro eins bestellt.
Ja, das ist natürlich die Alternative. Na gut, für einige von den ganzen Geräten, bei denen der Kondensatorentausch wichtig ist, bieten wir das ja direkt an. Also die löte ich dann auch hier selber um. Game Gear, Lynx, weil die Game Gears brauchen es eigentlich inzwischen alle. Ich habe wenig Game Gears gesehen, die nicht einen Kondensatorentausch nötig hätten. Die fangen alle an, schon so ein bisschen auszulaufen. Beim Lynx zwar noch nicht so schlimm, aber vorsorglich sollte man da auf jeden Fall den Voltage-Mod durchführen, den es auch bei uns dann mit dazu gibt. Und eben auch Amiga, weil gerade beim Amiga, gut beim 4000er, auch die Batterie, die dann sich durch die Leiterplatten ätzt. Also ich habe auch schon Amiga-Platinen und sowas bekommen, da muss ich dann einige Drähtchen löten, um Leiterbahnen zu überbrücken, die Kondensatoren schon aufgefressen haben. Also für die geht's. Andere, also so Mega Drive, Super Nintendo, habe ich bis jetzt noch nicht allzu viel Schwierigkeiten von Kondensatoren gehört. Ja gut, Vectrex habe ich letztens getauscht, das ist auch geil. Aber ja, also das ist die eine Möglichkeit, man hält seine alten Konsolen am Laufen. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die haben das Ding vielleicht auch schon gar nicht mehr. Oder sie finden das Netzteil nicht mehr. Oder ja gut, Netzteil könnte man ja sogar nachkaufen. Aber
Fernseher anschließen, solche Geschichten.
Ja klar, wenn das Ding nur HF hatte, aber gut, das sind die ganz alten. Ja. Könnte man zwar auch alle modden auf Video Out, aber ja, es gibt viele Möglichkeiten, warum man sagt, man hat die Dinger nicht. Oder was ich auch schon von einigen Leuten gehört habe, ja, sie haben zwar die Teile noch, aber Ehefrau, Freundin, sonst wer würde sie erschlagen, wenn sie ihre ganzen Konsolen vom Fernseher auspacken. Das heißt, die freuen sich dann auch, wenn es so irgendwie so ein kleineres, kompakteres Gerät gibt. Gut, gibt es jetzt auch diese ganzen Mini-Classics, auf die wir nachher noch ein bisschen eingehen, bei denen sie halt dann alles auf einmal spielen können, weil es gibt ja auch so Multikonsolen, da kannst du ja alles reinstecken und anschalten und das läuft dann an einem Fernseher. Da spart man sich das natürlich, dass man 5 Konsolen aufstellt. Also die Gründe, warum man so eine Konsole haben will, gibt es eigentlich sehr, sehr viele. Vielleicht auch einfach als Zweitkonsole. Aber auf die gehen wir dann halt mal ein bisschen ein. Also klar, es gibt jetzt Leute, die sagen, ich würde niemals eine Klonkonsole nehmen, ich nehme nur das Original. Dann muss ich sagen, ja gut, dann bist du in der Folge halt einfach falsch. Aber ich meine, ich habe auch die Originalkonsolen daheim und bevorzuge die auch, aber ich kann halt genauso den Vorteil von den Klonkonsolen gehen, wenn sie denn gut genug sind. Das ist halt immer so eine Frage.
Das ist natürlich immer so eine Frage. Fangen wir mal mit den Klonkonsolen an, die zum Beispiel noch Module supporten, indem man jetzt wirklich noch ein altes Modul reinstecken kann, die jetzt keine, sagen wir mal, andere Möglichkeiten haben wie USB oder SD-Karte, wo man natürlich immer auch noch auf den Punkt der Legalität kommt, aber jetzt mal wirklich das klassische Modul. Und ich hab vergessen, wie die hieß. Die Konsole hier, wo du da konntest du ein NES-Modul und Mega Drive
reinstecken. Ja, gibt ja mehrere. Also es gab eigentlich früher quasi Hyperkin als Hersteller. Die haben ihre Retron-Serie und dann gab es eben...
Das war eine Retron, ja.
Und dann gab es eben Retrobit, die ihr Super-Retro-Trio hatten. Und dann auch noch da einige anderen. Die gibt es eigentlich schon relativ lange. Also die waren so, oh Gott, ich glaube vor 6, 7 Jahren oder sowas kamen da die ersten aus. Vielleicht sogar vor 8 Jahren.
Ich habe mir das damals, da war ich, wo ich noch bei Spieletipps gearbeitet hatte, waren wir in Vegas gewesen. Da war irgendein Event, irgendwas war da. Und an einem freien Tag habe ich dann geguckt, okay, wo haben die hier einen Videospielladen, der auch Retro-Games hat. Und dann hatten sie einen, bin ich mit dem Bus hingefahren. In irgendeine Gegend und dachte erstmal, okay, das ist hier gerade. Und da war so ein wirklich von außen sehr verranztes Ding und ich denke, ach du Schande, den Laden gibt es doch wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Tür aufgemacht, doch, da war der da drin, ne? Also, es ist. Ne, und da habe ich mir das Ding dann mitgenommen und noch ein paar Spiele und sowas. Und,
ja, das waren diese ganzen China-Klone. Da gab es zuallererst eigentlich die NES-Varianten, weil diesen NES on a Chip, den gab es ja sehr, sehr früh. Da wurden ja dann auch früher schon massenweise solche Mini-Konsolen gemacht, wo du einfach dann so 500 in 1 NES-Spiele in Varianten drin hattest aus China. Also den Chip, den gab es extrem früh. Gut, das NES ist ja jetzt auch schon relativ alt. Und das wurde dann eben von das Retron 1, das konnte eben NES-Spiele abspielen. Ja, von der Kompatibilität her und sowas war es jetzt noch nicht ganz so gut. Also war noch deutlich verbesserungswürdig. Dann kamen eben noch spätere Retron-Varianten. Ich glaube, das Retron 2, das war genau das, oder war, ist auch noch Super Nintendo und NES. Also da haben sie dann das SNES noch mit hinzugefügt. Und später kam dann das Super Retro Trio, eigentlich das Super Retro Trio, das Retron 3, das eben NES, Mega Drive und Super Nintendo spielen konnte und dann eben auch parallel dazu von Retrobit das Super Retro Trio, das quasi das gleiche konnten. Im Endeffekt waren es die gleichen Dinger. Sie haben alle im Endeffekt so Nachbauchips drin gehabt. Ja, und die halt mehr schlecht als recht. Also gerade beim NES, es gibt einen Chip, der ist extrem kompatibel, der ist auch super, der wurde auch zwischenzeitlich eingebaut in Super Retro Trio, nur dann irgendwann später gab es so Rückschritte und es wurden nur noch die schlechteren Chips verwendet. Warum, weiß kein Mensch. Also auch mittendrin, also Super Retro Trio galt mal als die beste Klonkonsole, ja, und dann der nächste Batch wurde woanders in China produziert und auf einmal war das Ding total kacke, also hat total abgestunken. Also das ist wirklich so ein Hit und Miss bei diesen Konsolen. Manche sind da wirklich ganz gut gewesen, einige mehr oder weniger, aber diese eine Variante vom Super Retro Trio, ja, die hat Mega Drive einwandfrei gespielt, Super Nintendo und NES und alles, was danach oder vorkam, naja, mal so mehr schlecht als recht. Ja, das, okay. Da spreche ich jetzt aber noch von den alten analogen Varianten, die also wirklich nur einen normalen Video-Out hatten. Retrobit stellt ja inzwischen selber keine mehr her, aber Hyperkin hat die Reihe noch fortgesetzt. Die gibt's auch bei mir im Shop, weil die tatsächlich auch gut funktionieren. Und die haben dann auch einen HDMI-Anschluss und 16:9 Umschalter, 50-60 Hertz Umschalter, die sind wirklich gut. Und die sind auch so kompatibel, da laufen auch die Everdrives dran. Also Everdrives ist immer so ein bisschen ein Kompatibilitätstest, denn die schon ganz gut das System ausnutzen. Und dann gibt es halt noch so andere, so Castlevania 3 am NES, da klingt bei den meisten die Musik absolut unhörbar, da haut es dir die Ohren raus. Okay. Und bei den richtig guten, da klang es dann aber auch korrekt. Aber das ist wirklich so ein bisschen Hit und Miss. Aber die haben da auch viel Mist gebaut. Also ich weiß, bei einer Variante von diesen Klonkonsolen, da haben die zum Beispiel falsche Super Nintendo Speicherchips eingebaut. Ich meine, die klassischen Konsolen laufen mit 5 Volt. Diese Ersatzchips auch. Und dann haben die 3,3 Volt RAM-Chips eingebaut. Ja gut, die gehen halt nach 1,5 Jahren spätestens dann mal kaputt. Weil wenn du die ständig mit zu viel Strom fütterst, ja, China. Oder
ja. Also ich hatte auch die war auch nicht so gut, also die ich damals geholt hatte. Ne? Also das hast du gemerkt halt, du hast halt ständig flackern oder der Charakter, der, ne, also du hast wirklich, du hast gemerkt, in der Emulation hatte das Ding Probleme gehabt. Ne? Und aber es war halt schon mal so ein interessanter Weg in die in eine Richtung halt, du sehen konntest, okay, gut, hier gibt's schon eine Alternative, ne? Aber ja, sie war halt auch noch nicht so gut.
Das ist richtig. Ja, von NES gab es ja sowieso unendlich viel. Also wir gehen jetzt nur auf die größeren ein, aber vom NES, da gab es ja, ich habe sogar irgendwo so einen tollen Nintendo, so einen Controller, der schaut aus wie ein Nintendo 64, hat unten einen Modulschacht, wo du dann auch noch NES-Module einstecken kannst und dann noch irgendwie so ein Joystick-Port, dass du noch einen zweiten Joystick anschließen kannst. Das war im Endeffekt auch nur ein NES on a Chip. Also die haben ganz, ganz seltsame Dinge damit eingebaut. Ja, der Messiah oder hieß der Messias oder Messiah? Ich habe ihn tatsächlich daheim. Das war, glaube ich, so der erste, der etwas größer und bekannter auch in westlichen Ländern war und der hat auch so den Stil vom NES gehabt. Aber wie gesagt, im Endeffekt hardware-technisch sind die fast alle gleich. Gut, bis halt auch verbaut. Also ich meine zum Beispiel beim Retron 3 und irgendwann auch beim Super Retro Trio haben die dann auch irgendwie die Kondensatoren und die Widerstandswerte vom Super Nintendo Audioverstärker und vom Mega Drive Audioverstärker so falsch gebaut, dass die falsch geklungen haben und total übersteuert haben. Hab ich dann bei mir umgelötet, weil ich wollte die Konsolen brauchbar verkaufen, aber das war auch, da habe ich dann immer so einen Schwung von 20 Konsolen gehabt und erstmal alle Kondensatoren, die falsch waren, ausgetauscht. Also das war teilweise wirklich eine Katastrophe. Inzwischen nicht mehr, Gott sei Dank, aber naja, aber es gab auch wirklich sehr, sehr gute dazwischen. Wo man dann halt einfach sagt, Modulreihen umschalten, spielen PAL und NTSC-Spiele ab und ja, also die waren schon ganz gut. Jetzt muss ich aber ganz kurz, jetzt haben wir nämlich was vergessen. Wir haben nämlich heute oder ab heute haben wir immer Spiele zu verlosen.
Oh, stimmt.
Das wollten wir ja ganz am Anfang sagen, ne? Da wo doch alle zuhören. Also wir haben hier verschiedene Spiele, die sind jetzt nicht für Retro-Konsolen, also das ist PS4 und Xbox One, obwohl Xbox One hat das jemand, ist glaube ich seltener als ein Super Nintendo heutzutage oder so.
Du redest hier gerade mit einem, der eigentlich nur auf der Xbox One spielt.
Also echt geil, da bist du einer der wenigen, die ich kenne, weil ich kenne keinen einzigen und wenn wir auch auf der Games kommen, ja, da haben wir ja auch schon Spiele vergeben, ich glaube die ganzen Xbox habe ich verschenkt, weil die wollte kein Mensch haben.
Okay, naja, also die PS4 ist natürlich weiter verbreitet, aber du hast trotzdem Schwung.
Genau. Ne, also da haben wir hier so eine kleine Square-Kollektion an Musterexemplaren. Das heißt, da steht auch schön drauf, Sample not for resale. Also nicht die Originalen, die man überall kaufen kann. Das wäre ja langweilig. Sondern so richtig schöne Muster. Und die dürfen wir verlosen und das machen wir irgendwann im Laufe der Sendung. Also reinhören und weiterhören, falls ihr an den Spielen Interesse habt. Ja. Gut. Dann zurück zu den Konsolen, zu dem Eigentlichen. Also inzwischen ist es so, wie gesagt, die modernen Konsolen, die bieten dann halt auch schon HDMI-Ausgänge. Das heißt, du kannst die Dinger einfach anschließen und drauf losspielen. Ja, also das ist, sonst hast du ja wirklich Schwierigkeiten. Wie kriegst du die alte Konsole an den Fernseher ran? Ich meine, klar, es gibt zwar noch den F-Bus-Ausgang, aber das schaut halt einfach auch grauenvoll aus. Also das will ja kein Mensch sehen. Und vor allen Dingen mit NTSC kommen tatsächlich viele von den moderneren Fernsehern, die man hier hat, oder mit PAL 60 besser gesagt, kommen die nicht zurecht. Also das ist so eine Schwierigkeit. Da brauchst du eigentlich, da ist es leichter, du hängst dir einfach so eine kleine Klonkonsole hin. Und vor allen Dingen, wenn die dann noch drei verschiedene Sachen abspielen kann, dann ist das schon absolut genial. Also wie gesagt, mittlerweile ist da eigentlich die Auswahl sehr klein, weil es gibt von diesen Klonkonsolen, die wirklich auf diesen Chips basieren, gibt es eigentlich nur noch die von Hyperkin. Die anderen haben alle aufgegeben, weil halt auch die Qualität so schlecht war, dass alle gesagt haben, nee, das kaufe ich nicht. Ich kaufe mir lieber was anderes. Und insofern haben wir jetzt auch nur noch die Hyperkin quasi im Angebot.
Ja. Die sieht man ja, wenn überhaupt, die kriegst du ja auch eigentlich auch nur in Anführungsstrichen in Fachgeschäften. Also, oder.
Mediamarkt und sowas haben ab und zu auch schon mal sowas drinnen. Also, ich weiß, die Flashback, nee, die hat keinen Modulschacht drin.
Ich wollte gerade sagen, die haben keine Modulschacht.
Es gab mal einen, richtig. Richtig. Ja, ich glaube, Hyperkin, irgendwo habe ich mal was gesehen, aber klar, richtig. Also die Dinger kriegt man fast nur in Fachgeschäften. Mhm. Eben auch solchen Jobs wie bei mir. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland noch andere Verkäufer gibt, die das hier machen.
Weiß ich jetzt nicht.
Bei dem Hyperkin, also ich war früher auch, also Hyperkin war früher auch Schrott, muss ich ehrlich sagen. Also würde ich auch nicht verkaufen. Aber gerade jetzt die aktuellen Controller, die sie haben und auch die aktuellen Klonkonsolen, es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass die inzwischen auch wirklich Wert auf Qualität legen. Der Vorteil bei diesen, ja gut, Vor- und Nachteil, das kann man jetzt wieder so sehen. Der Vorteil bei diesen Klonkonsolen, die quasi so wie ein Chip aufgebaut sind, zum einen sind sie relativ günstig zu haben. Also kriegst du, was haben jetzt wir? Also wir haben jetzt das Retron 2 HD für 75 Euro drin. Das ist quasi für Super Nintendo oder auch Super Famicom und NES, also zwei in einem, für 75 Euro ist relativ günstig. Ne? Also da hast dann auch HDMI und alles mit dazu. Du kriegst sogar nur NES-Varianten, kriegst du für 35 Euro. Also wer jetzt sagt, er möchte nur NES spielen. Das Schöne an den Dingern ist wirklich, du steckst halt ein Spiel rein, schaltest an und es geht sofort los. Also wie bei den alten Konsolen auch. Weil die eben kein Betriebssystem oder sowas laufen haben, sondern die sind einfach wie die originale Konsole. Klar, wenn man dann irgendwelche anderen Spiele spielen will, die man nicht auf Modul hat, dann muss man das Ganze über Everdrives machen. Die gehen in den modernen Hyperkins eigentlich schon, mit Ausnahme von diesem Retron 1. Der hat einen etwas billigeren Chip drin, der spielt leider das Everdrive nicht ab. Aber sowohl das Mega Retron HD für Mega Drive als auch das Retron 2 HD fürs SNES und NES, die spielen auch die ganzen Everdrives mit ab. Das heißt, da kann man dann auch seine ganze Spielesammlung draufschmeißen. Hat nur noch ein Gerät am Fernseher. Nur gut, da ist jetzt natürlich die Frage, die Everdrives kosten auch was. Dann kommt man natürlich schon wieder auf etwas höhere Kosten, wenn man spielen will. Also die sind wirklich eher für Leute gedacht, die sagen, sie wollen ihre originalen Spiele da reinstecken und spielen. Für alles andere gäbe es dann als Variation dann ja eher die FPGA-basierten. Ja, das wäre ja der nächste Schritt. Du weißt, was ein FPGA ist?
Ja, es ist halt einfach keine Emulation. Es ist halt eine Hardware, die diese klassischen Systeme darstellen kann, um es jetzt mal einfach zu formulieren.
Genau, also ganz simpel betrachtet. Naja, bist du eigentlich schon richtig. Also vom Endeffekt bist du richtig. Wie es funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Jeder Chip besteht ja aus Unmengen von Transistoren. Jeder Prozessor, alles Mögliche. Und ein FPGA zeichnet sich einfach dadurch aus, es ist im Endeffekt auch ein Chip, nur dass du die ganzen Transistoren, die da drin sind, über Software quasi verknüpfen kannst. Das heißt, du kannst über Programmierung das Ding so aufbauen, dass es im Endeffekt der originalen Hardware entspricht. Also kann man wirklich sehen, es ist, wie auch diese Klonchips, eine Nachbildung der originalen Hardware und verhält sich dann auch so. Der Vorteil ist aber, die Dinger sind programmierbar. Das heißt, zum einen, dass du nicht nur ein System nachbilden kannst, sondern du kannst jederzeit eine andere Software reinladen und hast dann ein anderes System zur Verfügung. Und du hast natürlich die Möglichkeit, dass du die in Zukunft weiter upgradest, dass du da die Bugs verbesserst und sowas. Das geht natürlich bei den Konsolen, die fertig in einem Chip sind, auch nicht.
Ja.
Also das ist der Vorteil von FPGAs, eine wirklich richtig geniale Erfindung eigentlich, nur sind halt die FPGA-Chips etwas teuer, das heißt diese ganzen FPGA-Konsolen sind dadurch auch etwas teurer, aber halt auch deutlich besser meistens.
Ja, welche gibt's da?
Na gut, jetzt aktuell bekannt ist ja die Analog-Reihe. Die haben ja jetzt das Analog NT mit einem NES rausgebracht, das dann noch eine SNES-Variante und jetzt kommt gerade mit der Pocket. Ah nee, Mega Drive gab es. Ja klar, Mega Drive gab es auch. Und jetzt arbeiten sie an der Pocket-Variante, die dann halt auch Game Boy und mit Adaptern, glaube ich, sogar Game Gear-Spiele und alles Mögliche fressen darf. Also quasi ein Handheld, der die ganzen originalen alten Module noch annimmt, aber dann halt auch so Vorteile bietet wie ein On-Screen-Menü mit Speicherständen, mit Modul basiert und eben auch Spiele von SD-Karte laden. Also die sind schon echt genial, zählt auch wirklich als das Nonplusultra, weil die wirklich den Core so entwickelt haben, dass der fast 1:1 100% dem Original entspricht. Also genauer geht's fast gar nicht. Nur leider, also ich würde sie sehr gern verkaufen, aber ich habe auch schon mal angefragt, aber die wollen leider hier keine Distributoren haben, was sehr schade ist. Sie wollen alles selber verkaufen. An sich ja kein Problem, aber man müsste es halt hier nach Deutschland importieren über Zoll etc. Und da gibt es einfach viele Leute, die sagen, ich würde es aber lieber gleich hier in Deutschland kaufen, da habe ich Garantie. Ja. Wenn es Schwierigkeiten gibt, kann ich es austauschen, ich muss mich mit dem Zoll nicht rumschlagen. Ja, das scheinen sie aber leider nicht so zu sehen, deswegen ist es leider bei mir nicht im Angebot. Also die wären von diesen Nachbaukonsolen am besten. Sehr bekannt, was FPGAs betrifft, ist aber auch der Mist, den es bei mir jetzt schon seit Jahren im Shop mitgibt. Heißt übrigens nicht so, weil er Mist ist, sondern das kommt daher, weil er quasi eine Mischung aus Amiga und Atari ST ist. Ja, das war die ursprüngliche Idee, der war für Amiga und Atari ST gedacht. Aber da der ja über die SD-Karte mit verschiedenen Cores gefüttert werden kann, frisst der, macht der inzwischen auch Super Nintendo, ColecoVision, einige Arcade-Spiele, C64, also wirklich alle möglichen Varianten von Konsolen und Computern. Hat einen ganz normalen VGA-Ausgang, hat USB-Ports, wo ich dann einfach mal schnell eine Tastatur und eine Maus anschließen kann und damit habe ich quasi ein Amiga und ein Atari ST, C64, alles in einem. Ne? Und über ein On-Screen-Menü kann ich da dann auch die Varianten wechseln. Ja. Der frisst zwar dann keine Originalmodule, aber ich muss sagen, der ist eigentlich auch hauptsächlich wegen Atari ST und Amiga interessant, weil du halt wirklich dann eine normale Tastatur anschließen kannst und weil das Ding wirklich gut genug ist, dass es eigentlich komplett ein Amiga 1200 mit AGA emuliert und eben auch Festplatten-Emulation, dass du sagst, ja, ich habe auf der SD-Karte eben ein Harddrive-Image drauf und ja, es ist eigentlich, als hätte ich einen originalen Amiga vor mir und es fühlt sich tatsächlich auch so an. Also bei Emulationen denke ich mir immer, naja, irgendwie ganz nett, was das Ding kann, aber es fühlt sich nicht wie ein echtes Gerät an. Das Ding irgendwie schon, weil es halt einfach ist ein kleines Kasterl und du schaltest ein und zack, ist dein Amiga da. Kommt man sich wirklich so ein bisschen vor, wie wenn es ein echter Amiga wäre. Ist zwar immer ein ganz komisches Gefühl, aber ja, ist so.
Ja, aber das, also gerade der Mist setzt aber auch schon einiges an Kenntnissen voraus, ne? Also da musst du dich schon auch ein bisschen.
Ja, sagen wir so, du solltest dich mit den Computern und Konsolen, mit den Computern hauptsächlich auskennen. Also das Installieren vom Mist ist jetzt nicht ganz so schwierig. Ich biete ja bei mir im Download-Bereich auch eine SD-Karte an, auf der eigentlich alles vorinstalliert ist. Werd aber auch, da arbeite ich gerade dran, das jetzt so machen, dass es bei mir eine Version gibt, da ist einfach eine SD-Karte mit vorinstallierten Systemen drauf. Natürlich keine ROMs oder sowas, die man nicht mitliefern darf. Da bin ich ganz brav. Wobei ich habe inzwischen auch einige Lizenzen. Ich dürfte ein paar Spiele mit drauf schmeißen, also es ist gar nicht mal so schlecht. Aber inzwischen ist ja auch so, es gibt ja für einen Amiga zum Beispiel, gibt es ja mit AROS einen Kickstart-Ersatz. Das heißt, ich muss auch nicht mehr das originale Kickstart beilegen, damit der Amiga an sich läuft. Also da kann ich wirklich vorinstallierte SD-Karten machen. Aber im Endeffekt reicht's, wenn man auf das Ganze das drauf kopiert. Schwieriger wird's natürlich, wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Harddrive-Image machen. Ja, und ich möchte mir ein komplettes System aufsetzen. Aber das ist eigentlich eher computerbezogen, weil wenn ich jetzt irgendjemanden Amiga 1200 hinstelle und sage ihm, ja, richte dir mal deine Workbench ein und der hat es noch nie gemacht, ja, der wird auch Schwierigkeiten haben. Die Leute, die das früher schon gemacht haben und die sich damit noch auskennen, die damit groß geworden sind, für die geht's, weil im Endeffekt funktioniert es dann genauso wie am originalen Amiga. Der einzige Unterschied ist halt, ich muss einfach nur mal die Cores, also diese Kerne, die quasi das System nachbilden, auf die SD-Karte kopieren und das war's. Also das Setup ist jetzt klar, es ist nicht einfach nur Modul reinstecken und einschalten. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das kann man nur schaffen, wenn man eine hohe Computerkenntnis hat. Also so ist es nicht. SD-Karte befüllen und starten und der Rest verhält sich halt wie das Original. Der hat übrigens auch noch, das finde ich nämlich bei dem sehr interessant, zwei 9-Pin-Joystick-Anschlüsse. Also damit hast du halt dann wirklich C64 Amiga ST, kannst deinen originalen Competition Pro anschließen und noch richtig wieder drauf loslegen oder Quick Shot, Quick Joy, welchem du auch immer bevorzugt hast. Also der ist für sowas da, unterscheidet sich halt da in dem Sinne von diesen Konsolen-Varianten, weil er natürlich keinen Modulschacht hat. Leider auch keinen Diskettenlaufwerkschacht, weil das wäre jetzt natürlich noch geil für Amiga, wenn man da gleich seine Diskette reinschieben könnte. Aber es geht leider nicht, weil so Amiga-Floppies sind doch etwas schwerer zu kriegen heutzutage.
Ja, gut, ich denke mal auch eher, dass wenn du dich mit einem Computer beschäftigst, da ja eh noch ein bisschen vielleicht mehr Grundwissen hast oder noch Sachen im Hinterkopf, als jetzt eine Konsole, die du vor 20 Jahren ins Regal gepackt hast und weißt, okay, hier ist Strom, das TV-Kabel, da ist der Controller. Da brauchst du halt nicht so viel Wissen wie jetzt, wenn du dich jetzt dran setzt, okay, und sagst, okay.
Klar, logisch.
Ich habe hier noch meine Amiga und ST, aber die kann ich hier jetzt eben auf meinem Schreibtisch nicht aufbauen. Aber dieser kleine Kasten, da kann ich mich dann ein bisschen besser mit beschäftigen.
Klar, logisch, das war schon immer so. Ich meine, nimm mal heutzutage irgendwie einen Teenager, der noch nie damit zu tun hat. Stell ihm einen C64 hin, stell ihm dazu ein NES hin und sag ihm so, und jetzt starte mal ein Spiel. Also... Ja. Ich meine, am C64, gut, wenn man die Befehle nicht kennt, wird schon schwierig. Man müsste schon mal die Anleitung beilegen. Und NES, ja, kommt man vielleicht noch eher drauf, das Ding da reinzuschieben und anzulegen. Wobei, da habe ich es gibt ja die schönen Videos da im Internet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Serie heißt. Ah ja, Kids React To. Da haben die, glaube ich, auch mal ein NES oder sowas hingestellt und da waren die Kinder auch verzweifelt. Die haben das nicht hingekriegt, da das Modul einzulegen und das Ding zum Laufen zu bringen. Also... Ja, das ist anscheinend schwieriger, als man sich das vorstellt, aber wir kennen es halt alle so, klar.
Ich wollte gerade sagen, ihr kennt es halt einfach, jetzt weiß ich nicht, uns damals vor, was weiß ich, einen DAT-Rekorder und sonst irgendwas gestellt, hätten das einige von uns auch nicht hingekriegt, also hätte man damals auch schon lustige Videos mit uns kriegen. Ja, ist ja, halt klar. Immer, bist damit aufgewachsen oder halt nicht, ne?
Ja, das Lustigste finde ich dann halt, wenn dann wirklich Kinder dabei sind, denke ich, oh cool, damit habe ich auch immer gespielt und leg das Ding rein und leg los, wo ich sage, ah cool, der hat Eltern, die waren wohl auch Zocker früher. Sonst hätte er das Teil nicht, aber ja, naja.
Das stimmt.
Naja, also das ist eben diese FPGA-basierten Dinger. Auch beim Mist gibt es immer noch aktuelle Varianten. Also aktuelle Cores, die werden weiterentwickelt und ja, da habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Aber wie gesagt, die empfehle ich wirklich primär für Amiga, Atari ST, für alle anderen. Ja gut, entweder emulationsbasiert oder so eine andere Klonkonsole. Was natürlich diese FPGA-Varianten und die Chip-Varianten, also diese Hardware-Varianten gemeinsam haben, ist, dass sie wirklich die originale Hardware nachbauen und eben nicht emulieren. Da ist nochmal ein ganz großer Unterschied mit dabei, denn A, Stromverbrauch ist deutlich weniger, da kommen wir dann gleich auch nochmal drauf und ja, es ist einfach, bei einer Emulation muss man erst ein anderes System starten, es muss dann den Emulator starten, das zieht sich halt alles hin, ne? Das dauert und das ist halt den Vorteil, das Ding läuft sofort los und fühlt sich damit auch eher wie so eine echte Konsole an, als wie ein PC, wo ich sage, ich starte jetzt da einfach meinen Emulator und zock da was drauf. Das macht schon was aus. Also dafür sind die wirklich ganz gut. So, sollen wir mal kurz zu den Spielen übergehen, bevor wir dann zum dritten Teil übergehen, nämlich ja, den emulationsbasierten Konsolen.
Ja, ja.
Also, wir haben ja schon gesagt, wir haben hier verschiedene Spiele zur Auswahl. Ihr könnt jetzt eins davon gewinnen. Ich sage einfach mal kurz, was ich habe. Gleich mehr kennen, weil ihr müsst nämlich sagen, welches ihr gewinnen wollt. Einmal für die PS4 hätte ich Life is Strange Before the Storm. Auch ein sehr schönes Spiel. Das ist die Geschichte von Chloe, wer den ersten Teil nur gespielt hat, den zweiten noch nicht. Dann Secret of Mana für die PS4, also diese neue Variante. Kingdom Hearts HD 1,5 und 2,5 Remix für die PS4. Das sind ja quasi alle Kingdom Hearts, die es vor dem Dreier gab. Also von 1, was ist da mit dabei? Ist 1er, das 2er, Birth by Sleep, Dream Drop Distance, also ja. Riesen-Collection. Also die ist auch wirklich geil. Läuft auch schön auf der PS4, auf der Pro. Ja, und nachdem wir gerade dabei waren, haben wir hier noch Kingdom Hearts 3. Und zwar einmal für die PS4 und einmal für die Xbox One. So, was müsst ihr machen, ist eigentlich ganz einfach. Ihr schickt eine E-Mail an gewinn@dragonbox.de. Und müsst einfach nur schreiben, welches Spiel ihr denn davon gerne hättet. Ne? Und unter all denen, die da mir hinschreiben an diese E-Mail-Adresse, wird eben dieses eine Spiel verlost. Also wir haben das jetzt in jeder Sendung, nicht nur dieses Mal. Wenn ihr also dieses Mal kein Glück habt, dann gerne beim nächsten Mal. Das heißt, wenn ihr sagt, boah, ich finde jetzt Kingdom Hearts 3 für die PS4 geil, dann schreibt ihr einfach eine E-Mail an gewinn@dragonbox.de, schreibt hin, gerne Kingdom Hearts 3 PS4-Version und unter allen Einsendern wird das verlost. Da muss man dazu sagen, jedes dieser Spiele wird verlost. Ne? Also das heißt, wenn ihr natürlich das nehmt, das die meisten haben wollen, dann wird es natürlich schwieriger, das zu kriegen. Wenn ihr natürlich als Einziger schreibt, ihr wollt dieses Spiel haben, dann habt ihr damit eh schon gewonnen. Wichtig ist, nur eine E-Mail pro Spiel. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, 5 E-Mails für jedes Spiel ein eigenes, sondern bitte wirklich eine Teilnahme pro Gewinnspiel. Also ihr könnt ja dann nach der nächsten Sendung wieder weitermachen. Einsendeschluss für die jetzige Sendung wäre der 28. Januar. Also bis dahin bitte die E-Mail rüberschicken, welches Spiel ihr haben wollt. Und dann wünschen wir euch natürlich sehr, sehr viel Glück. Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Auszahlen kann man sich den Gewinn natürlich auch nicht. Ja gut, auszahlen, das sind Musterexemplare, die haben einen Wert von 0. Kriegt ihr 0 ausgezahlt. Also nochmal kurz, Kingdom Hearts 3, sowohl für die Xbox One als auch für die PS4. Bitte da auch natürlich die Konsole dazu schreiben. Kingdom Hearts HD Remix 1525 für die PS4, Secret of Mana für die PS4 und Life is Strange Before the Storm für die PS4. So, das waren unsere heutigen Spiele. Dann können wir weitermachen.
Ja, ich wüsste gar nicht, was ich nehmen würde. Vermutlich Life is Strange. Wahrscheinlich eher so Life is Strange.
Ja gut, Life is Strange Before the Storm hatte ich mir damals gekauft, als es rausgekommen ist.
Ich glaube, wir haben 1 und 2. 2 ist halt in dem Game Pass drin von der Xbox.
Mhm.
Und Kingdom Hearts habe ich. Das Ding. Aber ich komme ja eh nicht dazu. Es ist zu spielen, also von daher.
Ja gut, Kingdom Hearts habe ich zwar auch, aber die 1.5 und 2.5 Remix, die habe ich mir damals auf der PS3 geholt und habe keinen Wert gesehen, die mir auf der auf PS4 nochmal zu holen.
Ja.
Nachdem ich jetzt aber eine Pro habe und es auf der Pro mit 60 Frames pro Sekunde laufen sollte, werde ich es mir wohl mal angucken, aber gekauft hätte ich es da jetzt nicht mehr. Aber klar, wer es noch nicht hat, Top-Spiel. Ja. Also, wenn man es nicht hat, würde ich sowieso das Kingdom Hearts 1525 empfehlen, weil damit bist du einfach am längsten beschäftigt und das sind geniale Spiele.
Ja.
Gut, kommen wir zur nächsten Reihe, die emulationsbasierten Konsolen.
Richtig, genau. Und da kann man eigentlich auch eine Aufteilung machen. Einmal in die, sagen wir mal, vor NES Mini erschienen sind und nach NES Mini.
Ja, noch nicht mal ganz so, sondern es gibt ja sogar noch von Hyperkin das Retron 5. Das war im Prinzip eine emulationsbasierte Konsole mit Modulschacht.
Ja, gut.
Die gab es natürlich auch noch. Also das ist dann so ein Zwischending. Der Unterschied bei denen ist halt, es läuft nicht so wie bei den Hardware-Nachbauten. Man steckt das Modul rein und das wird direkt vom Modul aus gespielt. Sondern im Endeffekt ist da so ein kleines System drin, normalerweise ein Android heutzutage, so ein kleiner ARM-Rechner mit Android laufen oder einem Linux-Kern. Ja. Der liest dann quasi dieses Modul aus und nimmt dann den Emulator, um dieses ROM abzuspielen. Ne, also so wie man es am PC ja auch kennt, ich kann meinen ROM da reinladen, ja. Kann es dann emulieren. Der Unterschied ist halt hier nur, das ROM wird direkt aus dem Modul ausgelesen. Das kann man ja bei uns zum Beispiel auch mit der Retrode 2 selber machen, dass man die ROMs ausliest, die Module. Und genau das hat eben diese Konsole mit eingebaut. Mhm. Hat gewisse Vor- und Nachteile. Den einen Nachteil, den ich ja schon mal gesagt habe, ist natürlich, Emulation braucht deutlich mehr Rechenleistung. Einfach weil da ein normales System ist und du ja, man muss sich das vorstellen, das Originalsystem, zum Beispiel Super Nintendo, wird ja nicht hardwaremäßig nachgebildet in echter Hardware wie bei den anderen Konsolen, sondern der muss quasi so tun, als wäre er dieses System und softwaremäßig so einen Prozessor emulieren. Und man kann ungefähr davon ausgehen, man braucht ungefähr die 10-fache Rechenleistung. Das heißt natürlich auch, dass sehr komplexe Systeme mit dieser Variante gar nicht möglich sind. Also SNES geht gerade noch, allerdings schon ein bisschen ungenau. Wird zwar der normale Spieler nicht merken, aber wenn du sagst, du willst ein 100% akkurat laufendes SNES haben, das kriegst du momentan mit der Hardware nicht hin. Also da brauchst du wirklich gut mit einem dicken PC ja, aber eben nicht mit so einem kleinen Armboard, das die da drin haben. Da wäre dann die FPGA-Variante besser, aber gut, ganz ehrlich, merkt keine Sau. Ne? Das würden dann, glaube ich, wirklich nur diese Spieler merken, die Glitches so ausnutzen, wo du denkst, ja, wie kann man denn innerhalb von einer Zehntel Millisekunde so in etwa noch korrekt reagieren? Die würden das merken, aber der normale Spieler nicht. Ja. Anderes ist natürlich, die Dinger müssen erstmal booten, weil sie ein Betriebssystem haben. Das heißt, du schaltest ein, du wartest erstmal. Ich war sehr erschrocken, als ich jetzt zum Beispiel den aktuellen C64 Maxi gesehen habe. Da braucht er, glaube ich, 26 Sekunden oder so, bis der hochgebootet hat. Ja gut, mit dem Raspberry Pi und so einer Emulation, da gibt es extra eine Karte drin, da habe ich in 5 Sekunden den C64 gebootet. Also da haben sie schon ein bisschen Mist gebaut, muss ich sagen. Es ging auch schneller, wenn man wollte, aber gut. Und auch das Retron 5 braucht halt einfach so 20 Sekunden oder sowas zum Hochfahren und erst dann kannst du anfangen, mit dem Ding zu spielen. Vorteil natürlich, du könntest theoretisch upgraden. Das heißt, wenn die Emulatoren verbessert werden, kannst du da aufrüsten. Und nochmal ein großes...
Das ist ja beim C64 Maxi, der hat jetzt auch schon 2 Updates bekommen.
Ja, gut, warum auch nicht, gell? Das ist natürlich der Vorteil bei denen, die softwarebasiert sind, weil da kannst du natürlich immer aktualisieren. Oh, da kommen gerade meine Kollegen und der Hund kläfft gleich. Also da kannst du immer gut mit aktualisieren. Was natürlich noch so ein bisschen ein Nachteil ist, bleiben wir erstmal bei den Vorteilen. Vorteil ist auch, du hast halt so Sonderfunktionen wie Save States. Du kannst also jederzeit mittendrin im Spiel speichern und irgendwann weiterspielen. Das geht eben auch nur emulationsbasiert richtig. Nachteil ist aber, es können nicht alle Spiele laufen. Also was läuft, das sind die normalen Spiele, weil die werden einfach ausgelesen und emuliert. Was nicht läuft, das sind Spiele, also so Multicartridges, wo verschiedene Spiele in einem drin sind. Das hat nämlich einen Grund. Wie ja gesagt, die Konsole liest quasi das ROM aus dem Spielmodul und startet es dann. Spiele, die da jetzt mehrere Varianten drauf haben, also bei denen zum Beispiel die John Mac Collection von Retrobit, da sind ja 3 John Mac Titel drauf. Die haben im ursprünglichen ROM nur einen Preloader quasi drinnen und wenn du dann ausgewählt hast, welches Spiel du starten willst, dann schaltet der die ROM-Bank um. Ja, das kann bei einer Emulation nicht funktionieren, weil der liest nur das ursprüngliche ROM aus und das ist eben das Menü. Und das war's dann. Mehr wird nicht emuliert. Das heißt, solche Multispiele laufen nicht drin und natürlich auch keine Everdrives, weil auch Everdrives eben von SD-Karte nachladen würden, da der aber nur das Modul ausliest und somit eben die diese originale ROM-Datei ist es eben auch nur das Menü. Alles Weitere funktioniert einfach nicht. Also das ist so der Nachteil bei den Emulationsbasierten. Was uns die Emulationsbasierten aber gebracht haben, ja, das ist ja das, was du auch schon erwähnt hast, das ist ja das NES Mini Classic. Das heißt, Systeme, bei denen die jetzt nicht einfach nur Originalspiele abspielen können, die du noch vielleicht auf Modul oder sowas hast, sondern eben auch gleich Spiele dazugepackt haben.
Ja.
Gab es übrigens auch schon vorher, da gab es zum Beispiel von Ed Games die Flashback-Reihe. Die hat das Ganze ja mit Atari 2600 Spielen gemacht. Die Hardware war zwar mal wieder so ein Hit und Miss, also manche waren ganz gut, manche waren grauenvoll. Irgendwann haben sie, glaube ich, so an Infrarot-Joysticks beigelegt. Da musstest du, glaube ich, wirklich 10 cm vom System sitzen, damit der auch wirklich jeden Joystick-Druck per Funk reagiert hat. Inzwischen nehmen sie echten Funk, da funktioniert es auch besser, aber das war am Anfang echt auch eine Katastrophe. Gott sei Dank haben sie alle noch die Möglichkeit gehabt, einen originalen Joystick anzuschließen. Aber im Endeffekt waren das so die Vorreiter der Mini-Konsolen, waren damit auch die ersten Mini-Konsolen. Ja, bis
die
dann eben.
Die gab es ja auch, hatten wir schon, die konntest du ja wenigstens auch schon kaufen im Mediamärkten und sowas.
Ja, nicht ganz.
Bei Weitem.
Nicht ganz. Also wenn ich mich noch richtig erinnere, dann kamen die erst in Mediamarkt, nachdem Nintendo eben einen Markt quasi eröffnet hat.
Die haben, die gab es schon vorher.
Echt? Also das okay.
Ja. Bin ich mir ganz, ganz
gut, sicher. Vielleicht Mediamarkt spezifisch.
Das kann natürlich sein. Da gibt es ja auch je nach Marktleiter oder Regionalleiter, dass die
genau.
Sachen einkaufen. Aber da kann ich mich noch dran erinnern. Aber klar, natürlich, das NES Mini hatte natürlich eine absolute Vorreiterrolle, was jetzt, sagen wir mal, die Massentauglichkeit angeht.
Richtig.
Also, dass das Ding wirklich im Mainstream gelandet ist, weil die Leute haben sich halt gesagt, oh, wie geil ist das denn? Guck mal, da sind, waren 30 Spiele drauf.
Ja, vor allen Dingen, eins muss man Nintendo lassen, sie haben eine Top-Spiele-Auswahl auf den Dingern mit drauf.
Ja.
Sega jetzt auch mit ihrem Mega Drive, also auch sehr, sehr gute Spiele. Aber das macht es natürlich aus, weil klar, Flashback ist zwar ganz cool und hat 100 Spiele drin, aber es sind halt Atari 2600 Spiele. Das ist jetzt nicht was, wo du sagst, du setzt dich jetzt nochmal 5 Stunden davor und zockst da am Stück, sondern die sind nett zwischendurch. Also auch ich nehme ganz gerne, es gibt ja auch den Flashback Handheld. Es ist ganz nett, den mal zu nehmen und einfach so ein bisschen Atari zwischendurch zu spielen. Oder auch wenn ich so ein mobiles Gerät habe, sei es mein Handy oder sonst was, auf dem ich emulieren kann. Ab und zu mal so ein Atari 2600 Spiel, Yas Revenge, für mich heute immer noch ein absolut kurzweiliges Spiel zwischendurch. Da gibt es schon einige gute, aber klar, es ist jetzt nichts, das, wo du sagst, die Spiele reißen mich vom Hocker und ich spiele da ewig lang zu. Und da hat natürlich Nintendo mit dem NES Mini Classic ganz andere Kaliber mitgeliefert gehabt, klar. Ja.
Also die haben da wirklich, wirklich vorgelegt. Ne? Also das Einzige, was gut, der Controller war ein bisschen kurz vom Kabel her, da haben sie sich irgendwie an japanische Zimmer, glaube ich, orientiert.
Ja, ja, der beim originalen Famicom ist ja auch nur so lang und den kann man doch nicht mal abstecken. Ich habe so ein Famicom daheim.
Ja, ne, also da ist ne, aber da war es halt auch interessant, dass es da auch trotzdem noch eine Famicom-Variante, es gab für Europäer und Amerikaner die NES-Variation. Das fand ich wirklich ganz.
Ja, was die natürlich auch gemacht haben, ist, das Flashback hat zwar so ein bisschen das Design vom originalen Atari, aber nur angelehnt. Wohingegen jetzt natürlich Nintendo gesagt hat, ja, wir machen das Ding wie die Originalkonsole, nur in kleiner, weil das schaut natürlich auch geil aus, ne? Also du kannst es ins Regal stellen, als würde das schaut dann so aus, als hättest du da so eine kleine Skulpturensammlung, aber du kannst es dann einfach vom Regal nehmen, mal schnell anschließen und damit auch noch spielen. Also das ist natürlich schon, hat einen ganz guten Reiz.
Ja. Ja, das ist natürlich auch, wie gesagt, das Ding, merkst du natürlich, ist wirklich für die Masse angelegt und hat ja auch einen wirklich durchschlagenden Erfolg. Ne? Also, das war ja wirklich eine lange Zeit ausverkauft. Mhm. Die Preise gingen ja teilweise, also doppelte, also
ich glaube 150 Euro oder sowas, und der Originalpreis war 50 Euro.
Ne? Also, das ging schon echt ordentlich hoch. Wir hatten zum Glück recht zügig eins bestellt gehabt.
Mhm.
Und hat, wie gesagt, ordentlich eingeschlagen. Aber was ich halt auch interessant war, gut, ist natürlich jetzt, geht natürlich ein bisschen, ist ja nicht so ganz legal, aber es gab dann recht zügig ja den ersten Hack dafür. Klar. Weil die halt festgestellt haben, okay, Moment, da sind 30 Spiele drauf, aber eigentlich ist da Platz für 250 Spiele.
Mhm.
Und das hat ja wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert. Also ich glaube, mein NES hat Mini hat auch irgendwie 250 Spiele.
Ja, Nintendo hat da ja auch noch mit Wasser gekocht. Die haben ja am Anfang auch nicht damit gerechnet, dass das so einen Riesenerfolg hat. Und haben im Endeffekt ja auch nur einen Standard-ARM-Prozessor genommen. Und ja, das ist natürlich, dass sobald du irgendwie so Standard-ARM-Boards hast und sowas, die sind natürlich relativ schnell offen.
Ja.
Weil da kannst du irgendwie wenn man weiß, wie ein Firmware-Update funktioniert, kann man da andere Sachen reinschleusen und damit hat sich die Sache klar. Aber gut, durch das Aussehen haben sie schon einiges gemacht. Ja gut, dadurch, dass es, also man merkt auch schon ein bisschen, dass es für die großen Massen gedacht ist und nicht für die Kenner, weil die meisten Spiele, die da drauf waren, ich meine, klar, Super Mario Bros. 3 und sonst irgendwas, da sind ganz viele Spiele dabei, die hat eh jeder daheim, der ein Sammler ist.
Ja.
Also da waren jetzt ein paar Exoten waren vielleicht noch mit drauf, aber größtenteils waren es halt eben die bekannteren Spiele. Da haben sie dann mit dem SNES ein bisschen nachgelegt, weil da haben sie ja wirklich ein paar größere Exoten auch für Deutschland vor allen Dingen drin gehabt. Also klar, Star Fox 2, das ja nie erschienen ist, war das natürlich war ein Highlight.
Das war eine interessante Sache, also das hat mich sehr positiv überrascht, dass sie gesagt haben, okay, dann legen wir das mal mit drauf.
Ja, aber eben auch Final Fantasy VI. Das ist ja vorher auch nie in Deutschland erschienen. Das gab es ja nur in Amerika und Japan. Also da haben sie dann natürlich schon mal ein richtig paar gute Kracher noch mit beigefügt.
Aber das hat mich dann übrigens etwas verwundert beim SNES Mini, dass sie da auch nur die englischen Version drauf. Also die haben Zelda war die englische Fassung drauf. Mhm. Habe ich auch gedacht, okay, hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Gut. Auch da hast du ja die Möglichkeit, dir die Spiele drauf zu machen. Ne? Also das. ging ja das dann schon. Auch recht
zu. Ja gut, da fand ich aber jetzt Sega genial, weil Sega hat ja bei dem Mega Drive Mini, da sind ja die Spiele in verschiedenen Varianten drauf. Du musst ja nur deine Sprache umstellen.
Richtig,
und dann werden dir dementsprechend die Cover anders angezeigt und es werden auch die anderen Spiele geladen.
Ja.
Das
ja.
ist natürlich schon geil.
Ja.
Man muss sich halt nur ein bisschen durch japanische Menüs dann prügeln, aber.
Ja, und auch das Mega Drive ist jetzt auch seit Anfang Januar haben sie den Hack fertig und dann kannst du dann halt auch Mega-CD-Spiele draufladen und sowas.
Ja, das Nette ist ja sogar, für Sammler gab es ja sogar die ganzen Mega-CD-Erweiterungen zu kaufen.
Ja, genau, stimmt, so als zum Draufstellen.
Richtig,
ne?
So, weil das, ich meine, ich habe die originale Kombination daheim aus 32X und Mega-CD, das schaut ja so schon irrsinnig aus, aber dass sie das Ding klein gemacht haben und dann noch so viel Liebe zum Detail, wenn du das Ding aufmachst, dann findest du da drin ja tatsächlich eine Kopie quasi, so eine ausgedruckte Variante von der Platine von der originalen.
Ja, also die haben...
Sirre. Also merkt man, dass die haben mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail da gearbeitet. Aber ich glaube, das macht natürlich auch den Reiz dieser Minikonsolen aus. Da sind es nicht nur die Spiele, die drauf sind, weil die haben inzwischen wirklich fast alle, sondern das ist halt wirklich, weil die Dinge auch schön ausschauen und schön designt sind.
Ja. Außer Sony, die haben ihre Minikonsole ja ordentlich vor die Wand gefahren.
Ja, das war für mich sehr unverständlich. Also als Emulator haben sie ja eigentlich einen sehr guten verwendet, der PCSX Rearmed. Der ist ja damals von einem der wichtigsten Leute, die am Pandora-Betriebssystem von unserer Open Pandora mitgearbeitet haben, der hat den ja auf die Pandora portiert und damit ist diese ARM-Variante entstanden. Und das ist für meiner Meinung nach immer noch einer der besten Emulatoren überhaupt. Also der läuft besser als die ganzen Emulatoren, die ich am PC kenne für PlayStation 1. Aber Sony hat den dann so fehlerhaft konfiguriert und von den Funktionen her kastriert, dass er einfach kacke ist.
Ja, also da haben sie ja auch ordentlich ein aufs Maul für gekriegt.
Ja, auch die Spieleauswahl ist nicht gut.
Ja, die Spieleauswahl und dann ist das Ding ja, das ist ja innerhalb von Monaten von ich glaube, was war das auch, 89 Euro. Also aktuell wird es ja hinterhergeschmissen für teilweise 20 Euro.
Habe ich auch schon irgendwo gesehen, ja.
Ne? Also da hast du, da hat man sich... ordentlich mit auf die Fresse gelegt.
Ja, hat mich ein bisschen gewundert bei Sony, aber ich glaube, da ist halt einfach das Problem. Nintendo und Sega hatten natürlich den Vorteil, die haben sehr, sehr viele eigene hochqualitative Titel gehabt. Sony, die PlayStation hat zwar auch sehr, sehr viele gute Titel gehabt, aber diese Titel waren größtenteils alles Third-Party-Entwickler.
Ja.
Es war natürlich bei Nintendo und Sega ein bisschen anders, weil da hat man ja fast nur mit Lizenz von Nintendo oder Sony oder Sega die Spiele rausbringen können. Wohingegen der Sony hat ja im Prinzip jeder seine eigenen Spiele auf den Markt werfen können. Dementsprechend gab es ja auch kein Qualitätssiegel wie bei Nintendo oder sowas. Mhm. Da gab es ja auch den letzten Schrott. Gut, fürs NES auch ein paar, aber jetzt nicht ganz so schlimm.
Ja.
Und klar, wenn die jetzt natürlich bei den ganzen Titeln erstmal anfangen müssten und die nochmal zu lizenzieren für das Mini, dann wird es wahrscheinlich A, sehr teuer und B, ist es natürlich ein Heidenaufwand. Und die Frage ist, erreichst du überhaupt die originalen Entwickler noch? Oder die Rechteinhaber?
Ich wollte gerade sagen, geht ja wirklich eher um die Rechteinhaber. Also mich hat es halt auch echt verwundert, wie sehr sie das Ding wirklich so gegen die Wand gefahren haben. Also das hat mich auch schon so ein bisschen...
Ich meine, vom Aussehen her ist es ja nett. Es schaut aus wie die kleine PS1. Ja, also keine Frage, aber naja, die Spiele waren es halt. Und die Emulation.
Ne, ganz...
Ja, wobei SNK hat es mit Neo Geo nicht viel besser gemacht, muss ich sagen.
Ja, stimmt.
Das Mini-Ding gab es ja auch noch. Und ich habe das Ding schon gekannt, bevor es überhaupt öffentlich gemacht worden ist. Und ich muss sagen, also so ganz habe ich es nicht verstanden, weil ich habe von vornherein gesagt, also das Ding ist zu klein, ne? Da kannst du nicht vernünftig spielen mit dem Controller. Mach das Ding mal so ein bisschen größer, Tabletop oder sowas, dann wäre schon mal interessanter. Dann konntest du keine normalen Controller anschließen, sondern nur den ihre und dann war halt der Preis einfach viel zu hoch.
Ja, aber die haben trotzdem, also ich finde es schon echt krass, wie viele Varianten die nochmal auf den Markt geschmissen haben.
Naja, das wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, dass die...
Ja gut, wahrscheinlich hatten sie so viel auch noch übrig gehabt.
Ja, also ich weiß von den, sie haben glaube ich geplant, dass sie von den Dingern allein über 200.000 in Deutschland absetzen. Und ja. Sehr utopisch. Also es gab auch dementsprechend am Anfang, ich habe so ein bisschen mitgekriegt, wie sie mit ein paar von den größeren Distributoren hier gesprochen haben Und da haben sie halt auch gesagt, also Mindestbestellmenge so und so viel 1000 Stück. Ich glaube 30.000 war die Mindestbestellmenge. Die haben es dann aber auch schnell runtergesetzt, nachdem dann kein Distributor dafür was haben wollte. Und die Hardware war dann natürlich auch produziert. Und das Teure ist ja nicht das Gehäuse, ne? Also ich meine, die Varianten, die sie rausgebracht haben, das hat die gleiche Hardware drin. Es waren halt nur andere Gehäusevarianten in unterschiedlichen Farben. Das ist ja schnell gemacht. Die werden irgendwie lackiert oder sonst irgendwas. Und dann hast du halt deine Special Editions draußen. Also aus dem Grund haben sie, glaube ich, auch so viele Varianten gemacht. Einfach um halt nochmal an die Fans, die eh schon eins haben, dass die sich nochmal die Special Edition holen.
Wie kommt man darauf, in Deutschland von dem Ding 200.000 absetzen zu können?
Ja, gute Frage.
Also, da muss man da auch unser
Komplett. Naja, die haben sich so ein bisschen an den Verkaufszahlen von Nintendo orientiert. Die haben es ja, glaube ich, sogar hingekriegt, aber.
Ja, wer kennt es nicht? Damals auf dem Schulhof, wie man sich die ganze Zeit über das Neo Geo unterhalten hat.
Ja.
Statt Nintendo, also das ist jetzt schon so eine...
Naja gut, aber man muss dazu sagen, ich konnte mich auch nicht viel über das Neo Geo unterhalten, weil es kannte ja keiner. Aber ich habe als Kind immer geliebäugelt, ich habe in der Powerplay immer die Japan-Seite angeguckt und dann Neo Geo gesehen, boah, haben die geile Spiele. Es war immer so ein feuchter Wunschtraum.
Ich habe es halt, ein Kumpel hatte halt ein Neo Geo. Mhm. Und das war schon krass, das zu sehen. Aber es war halt einfach, also damals für mich habe ich schon gesagt, okay, ja, die Prügelspiele sind echt toll, die der so hatte, das war so, aber stand für mich natürlich in keiner Relation, also dass da ja mal irgendwie was zu investieren, deshalb finde ich das halt auch geil, dass sie sagen, 200.000, ne? Es kommt ja jetzt demnächst ja noch eine raus, ne, die PC Engine Mini.
Richtig, ja.
Also TurboGrafx. Da ist ja das Interessante, dass sie sich ja erstmal, dass es ja offiziell keinen Verkauf in Deutschland gibt.
Ja, wobei ich glaube momentan noch. Es gibt, glaube ich, so ein paar Diskussionen mit ein paar europäischen Distributoren.
Richtig, richtig. Also ja gut, jetzt mal, ich habe auch so den Aufschrei in Anführungsstrichen nicht so ganz verstanden, weil einerseits gab es das Ding ja offiziell nicht, ne? Ich hatte da auch einige Diskussionen mit, ja, aber bei mir, da konnte ich das kaufen. Ich so, ja, ich konnte es auch kaufen. Ich konnte auch das TurboGrafx kaufen, ich konnte auch die PC Engine kaufen, aber einen offiziellen
Verkauf, offiziell war es nur Japan und Amerika.
Und Frankreich.
Ah ja, richtig, Frankreich noch, ja.
Frankreich gab's das auch und da wird es ja auch erscheinen. Und also ganz einfach, wenn du das Ding haben willst, bestellst du dir in Frankreich.
Ja,
also,
klar.
Das ist jetzt nicht so sehr, wie wir leben halt nicht mehr 1980, wo.
Nee, du hast auch keinen Zoll aus Frankreich oder sowas, aber.
Richtig, ne? Sondern ja, selbst dann bestellst du ja aus den USA.
Also es kann durchaus sein, dass ich es bei mir mit in den Shop aufnehme, ja. Weil die PC Engine TurboGrafx ist ein geiles System gewesen. Allein die Arcade-Conversions, die du damals hattest, die waren göttlich. Also.
Damals hatte das ein Bekannter von mir, der hatte die PC Engine mit CD-Laufwerk.
Habe ich auch, ich habe die Turbo Duo, ja.
Ja, und dann hatte der dieses Dracula X mit dem deutschen Intro und ich habe da nur gesessen so, boah, ist das geil.
Ja.
Das ist ja der Knaller.
Ja, vor allen Dingen das Geile ist, es ist eine 8-Bit-Konsole, die aber viele 16-Bit-Varianten von irgendwelchen Arcade-Portierungen locker in die Tasche steckt. Das ist schon... Naja, also die ist schon klasse, freue ich mich auch drauf. Ja gut, von Capcom gibt es dann noch diesen komischen Stick, den ich nicht so ganz verstanden habe. Klar, zum Spielen ist er ganz nett, aber warum schaut das Ding aus wie ein riesiges Capcom-Logo?
Ja, das also ich habe ein, zwei Kritiken, die waren ganz in Ordnung, aber ich habe es auch nicht so ganz...
Nee, also ich verstehe halt den Reiz der Mini-Konsolen, es sind... teils recht gute Spiele vorinstalliert. Ja. Sie sind von der Größe natürlich, schauen aus wie das Original, nur in klein, was es natürlich putzig ist zum ins Regal stellen. Ich selber habe jetzt keine einzige, muss ich sagen, von denen. Also ich hätte mir den C64 Mini gerne geholt. Gut, ich habe ihn geschenkt bekommen, deswegen habe ich sogar einen, aber gekauft hätte ich ihn nicht. Gekauft hätte ich ihn dann, wenn der eine funktionierende Tastatur gehabt hätte. Und zwar nicht den Maxi, weil ich habe genug C64 in der Größe mit funktionierender Tastatur. Nein, aber so ein Mini mit einer funktionierenden Tastatur, den hätte ich schon wieder geil gefunden. Aber so nicht, so ist es für mich, naja, ganz nettes Teil, aber brauche ich nicht. Ich habe mein C64 mit SD-Karten, mit SD-to-IO-Ding, damit kann ich die Spiele von SD-Karte laden. Das ist am Original C64 ja auch genial.
Ja, ganz klar. Also den Mini habe ich mir damals halt auch einfach geholt und habe ihn, glaube ich, bis heute nicht angeschlossen. Aber den Maxi, den habe ich mir sofort geholt. Weil ich, also das muss man denen auch lassen, die haben sehr auf die Fanbase gehört. Beim C64 Mini gab es ja am Anfang auch arge Probleme. Der Joystick, der beigeliefert war, war scheiße.
Ja gut, wobei, das, was ich so gehört habe, der neuere ist zwar besser, aber immer noch nicht das Gelbe vom Ei.
Ja.
Und du hast halt leider keine neuen PIN-Anschlüsse, dass du einen Original anschließen kannst.
Das stimmt, aber auch hier sage ich ganz ehrlich, das Ding ist auch nicht für den Bastler. Also ich hatte auch bei mir, als ich das Ding gepostet habe, hier gerade geholt, ja, aber das ist doch wieder Emulation. Ja, richtig. Es ist ja auch für den fucking normalen Menschen, der in den Mediamarkt geht und sieht, ach, guck mal, da gibt's ja den C48 mit HDMI. Ach, was habe ich das? Komm, Schatz, den nehme ich mal mit. Ne? Nimmt nicht so viel Platz weg und kann man schnell wegräumen. So, ja, das ist halt für den. Der hat keinen alten Joystick mehr daheim. Ne, wie du schon sagst, es gibt genügend andere Möglichkeiten. Ansonsten holst du dir das Ultimate 64.
Ne? Ja, genau,
das
richtig.
Das kannst du einbauen und hast da auch die technischen Möglichkeiten.
Ja, nachdem ich noch ein paar defekte C64 habe, die auch nicht mehr reparabel sind, werde ich wahrscheinlich auch eine Variante mit Raspberry Pi und originaler C64-Tastatur und 9-Pin-Anschluss machen. Gibt es ja auch so basteln. Werde ich irgendwann mal machen, wenn ich Zeit habe.
Gibt's ja alles und das muss man halt auch einfach mal sehen. Diese Varianten sind halt einfach für in Anführungsstrichen den normalen Verbraucher.
Das ist eigentlich, was du gerade machst, schon so eine gute Zusammenfassung. Für wen ist jetzt welches System geeignet?
Ja, klar.
Also eigentlich relativ klar. Also wer sagt, er hat noch viele alte Spiele daheim und sucht eine günstige Variante, die möglichst gut wieder zu spielen, dann muss ich sagen, ja klar, die Retron-Reihe, also Retron Mega Retron HD und Retron 2, die wir mit im Angebot haben, die sind für Mega Drive und NES Super Nintendo Spiele genial. Wer jetzt sagt, er möchte so ein, ja gut, wer es wirklich genau haben will und richtig geil haben will, dann muss ich natürlich die Analog-NT-Dinger holen, aber die gibt's ja leider bei mir jetzt nicht, auch wenn ich sie gerne anbieten würde. Wer PC, also wer Computer, Amiga und Atari ST einigermaßen einfach wieder zum Leben erwecken will, für den ist eben der Mist sehr gut geeignet, auf FPGA-Basis auch. Ja, und wer natürlich sagt, ich will mal wieder so ein paar alte Klassiker spielen, hab aber jetzt weder die alten Spiele noch eine Konsole zur verfügbar. Ja, für den sind die Mini-Teile am besten. Eindeutig, weil die alles eingebaut haben. Wovon ich ein bisschen abrate, das sind emulationsbasierte Konsolen, wobei da gibt's nicht viel, da gab's ja eigentlich nur das Retron 5. Und von denen rate ich eigentlich nur aus zwei Gründen ab. Also zum einen, es laufen eben diese Multispiele nicht und auch die Everdrives nicht. Gut, kann man sich behelfen, wenn man über SD-Karten-Slot Spiele reinlädt. Aber das ist natürlich so nicht gedacht. Und zum anderen ist Emulation ein ziemlich kritisches Thema. Zum Beispiel Super Nintendo Emulation ist eigentlich nur für nicht kommerzielle Nutzung freigegeben. Das ist auch der Grund, warum ich das Retron 5 bei mir nur ganz kurz verkauft habe und dann nicht länger. Weil der Emulator, der da drauf ist, darf eigentlich nicht verwendet werden. Und das ist natürlich so ein Problem, da gab es auch zwischen einigen von den Emulationsentwicklern und sowas so ein bisschen Streit zwischen denen und Hyperkin und es gibt eigentlich momentan keinen richtigen SNES-Emulator, auch bei Mega Drive wird es schon ein bisschen schwierig, wo du sagst, den kann ein kommerzieller Anbieter mit anbieten. Das heißt eigentlich fast alle von diesen emulationsbasierten Konsolen sind eigentlich nicht hundertprozentig legal. Klar, Nintendo hat einen eigenen entwickelt. Das ist ganz klar. Sega hat ihn, glaube ich, sogar lizenziert, den Emulator. Oder nee, ich glaube, die haben sogar einen eigenen entwickeln lassen, weil die haben dann ein sehr gutes Entwicklerteam. Neo Geo hat lizenziert, aber es geht halt nicht bei allen, weil zum Beispiel bei Arcade mit MAME geht ab der neueren Version, ich glaube ab 2016, ab da ist es unter der GPL und darf frei auch für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Aber das Problem ist einfach, die vorherigen Varianten sind die einzigen, die noch schnell genug auf den ARM-Systemen laufen. die neueren sind einfach zu langsam dafür, die brauchen zu viel Ressourcen. Und Super Nintendo, wie gesagt, gibt es eigentlich keine Alternative. Ja, NES gäbe es und Game Boy, die sind wirklich komplett frei. Aber es darf man nicht vergessen, bloß weil ein Emulator kostenlos ist, für die ganzen Leute heißt es nicht, dass der auch einfach für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden darf.
Richtig, richtig.
Aber klar, wo kein Kläger, da kein Richter. Und das sind halt einfach lauter Hobbyleute, die an den Emulatoren entwickeln. Die werden keine Klage gegen die Firmen führen, aber ich sage einfach, ich unterstütze das nicht.
Nö, das ist auch verständlich. Was mir gerade noch einfiel, der Odroid, Odroid Go, den habe ich mir ja letztens geholt, oder was heißt letztens, ich glaube von, ja, ich habe die Tage nochmal im Timeline aufgetaucht. Das ist ja auch ein witziges Gerät, hat irgendwie 40 Euro gekostet.
Ja, das ist im Endeffekt einfach nur so ein Armboard, genau, in einem Gehäuse drin. Und man kann sich ja dann selber drauf installieren, was man will.
Richtig, also das Ding kann bis Master System und ich glaube sogar, hatte der schon PC Engine? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal, also bis Master System auf jeden Fall, so als so 8-Bit kann der. Und du musst den halt selber zusammenbauen. Mhm. Aber deshalb hat das auch bei mir geklappt. Man kann alles zusammenstecken, also man muss nichts löten, kleben, sonst irgendwas. Das ist also wirklich sehr, sehr einfach gemacht.
Ja, wobei es ist im Endeffekt, sowas haben wir ja auch, wir haben ja den Pocket Go 1 zur Verfügung. Der Pocket Go 1 kann eigentlich auch alles, was der Odroid spielen kann. Bei Super Nintendo geht er ein bisschen in die Knie. Den haben wir, glaube ich, gerade für 35 Euro. Und der Pocket Go 2, der kommt, glaube ich, nächste oder übernächste Woche rein. Der ist schon auf dem Versandweg zu uns. Und der kann dann bis inklusive PlayStation 1 spielen. Und der ist, glaube ich, auch so bei 80 Euro oder sowas. Da habe ich den Preis noch nicht hundertprozentig.
Okay, ist das so ein Klon vom oder? Weil Odroid hat jetzt den Odroid Go Advance angekündigt, der auch Ende Januar erscheint. Der auch so aufgebaut ist diesmal, der Odroid Go war ja wie so ein Game Boy aufgebaut und der Advance ist wie so ein Advance aufgebaut und der kann nämlich auch bis PS1 und PSP.
Ne, Klon insofern kann schon mal gar nicht sein, weil der Pocket Go ist ein MIPS-Prozessor und der andere ist ein ARM-Prozessor. Ah, okay. Im Endeffekt kannst du dann aber auch alles sagen, ja, das wären dann alles Klone vom GP32, ja, vom GP2X, von der Pandora. Klar. Das sind ja im Endeffekt einfach nur Miniatur-PCs. Ja. Die, wie eben die Pandora oder die GP2X, auch auf einem Prozessor laufen. Die meisten sind eben ARM-basiert, so wie eben jedes Smartphone auch. Und da läuft einfach ein Linux drauf, auf das du alles installieren kannst. Also das ist nichts anderes. Die Dinger gab es schon immer. Also, und Odroid, das Odroid ist ja eigentlich auch ein ARM-Entwicklerboard und die haben halt jetzt aus Spaß, aus Jux und Spaß einfach noch so ein kleines Gehäuse drumherum gebaut, was, weil ja Retro momentan in ist und es kam auch sehr gut an. Ja. Aber im Endeffekt, da gibt es auch viele. Ich habe mich jetzt halt für den Pocket Go 2 entschieden, weil es gibt noch, ja, momentan gibt es die wie Sand am Meer. Es gibt noch den RG350, den fand ich allerdings von den Steuerungen her nicht so gut. Und deswegen den Pocket Go 2, den habe ich getestet, der gefällt mir deutlich besser. Weil alles, was ich anbiete, teste ich ja selber auch. Und ich will keinen Schrott anbieten, sondern wenn es 10 von solchen Systemen gibt, dann schaue ich mir die an. Odroid wollte ich tatsächlich auch mal anbieten, aber da ist das Problem, die haben keine Händlerpreise. Das heißt also, das ist den ihr einziger Preis, den die auf der Webseite haben. Wenn ich den kaufe, dann zahle ich genauso viel, wie wenn du den kaufst. Und es gibt natürlich im Shop dann relativ wenig Sinn.
Ja, das macht nicht wirklich Sinn.
Aber also, der war ja auch nie für Massen gedacht, sondern das ist halt so ein kleines Bastelsystem, wie bau dir deinen Retro-Handheld selber.
Ja,
und
ja.
Gut, gleiche wie der Pocket Go 2, nur dass der halt schon komplett fertig ist und nur noch gestartet werden muss.
Ach, okay.
Aber auch die, einfach nur normales Linux drauf im Endeffekt und da kann man sich seine Emulatoren dann auch installieren und laufen lassen. Sehr simpel.
Ja. Gut, dann haben wir ja, glaube ich...
Wir haben eine Stunde heute gefüllt. Wir sind lang.
Eine Stunde. Mhm. Und genau, nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen. Ne?
Ja, also nochmal die Spiele hier. Secret of Mana. Ne? Kingdom Hearts 1.5 und 2.5 HD Remix. Kingdom Hearts 3 für PS4 und für Xbox One. Also alle anderen Spiele waren übrigens auch PS4. Und Life is Strange Before the Storm auch für PS4. Ne? Also die könnt ihr gewinnen, einfach eine E-Mail mit dem Spiel, das ihr gewinnen wollt, also nur ein Spiel und eine E-Mail pro Person an gewinn@dragonbox.de, Rechtsweg ausgeschlossen. Keine Mitarbeiter vom Shop dürfen mitmachen. Also meine Azubine nicht. Mehr habe ich nicht zur Auswahl. Und ja, ansonsten keine Gewinnauszahlung, sondern halt, ihr kriegt das Spiel. Und das sind, wie gesagt, das sind Muster. Also die kommen jetzt nicht im Original Verpackung oder sowas daher, sondern es sind kleine Toolcases meistens, bei denen dann halt auch Musterexemplar Promo Only, Not for Resale schön auf der CD steht. Oder auf der Blu-ray, besser gesagt.
Gut. Alles
klar. Ah ja, und Einsendeschluss 28. Januar.
28. Januar.
Genau. Okay. Und danach geht die Runde von neuem los. Da gibt es dann eigentlich wieder die Spiele. Nur halt in der nächsten Folge.
Jetzt, ja, wenn wir jetzt für die nächsten Sendung haben wir ein bisschen was.
Ja, wir sind gut ausgestattet.
Gut. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten
Mal. Jawohl, bis dann. Ciao. Tschüss.